Der größte Investmentfehler des besten Fondsmanagers aller Zeiten. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014, also mittlerweile seit über einem Jahrzehnt und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk. Jeden Sonntag, auch wenn es den Podcast mal nicht geben sollte, der Newsletter, der kommt auf jeden Fall am Sonntag und da erwarten dich weitere Themen, die dich unterstützen bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie. Gerade in turbulenten Zeiten gibt's am Sonntag eine Einordnung. Dann gibt's immer wieder auch Investment Cases, die ich vorstelle. Und wenn du sagst, ja, das interessiert dich, du möchtest Geldbildung noch enger an deiner Seite wissen, dann kannst du jetzt einfach auf geldbildung.de gehen und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung eintragen. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über den größten Investmentfehler des besten Fondsmanagers aller Zeiten. Und dieser Investmentfehler, über den wir heute sprechen, das ist aus meiner Sicht ganz häufig bei Anlegern auch tatsächlich der größte Fehler. Und es ist wahnsinnig schwierig, diesen Fehler zu vermeiden. Deswegen werden wir das heute im Detail besprechen. Um welchen Fondsmanager geht es oder um welchen ehemaligen Fondsmanager geht es? Es geht heute um den ehemaligen Fondsmanager Peter Lynch. Peter Lynch verwaltete von 1977 bis 1990 einen Investmentfonds von Fidelity und erzielte dort eine durchschnittliche Jahresrendite von 29,2%. Das wird gemeinhin als bester Track Record angesehen über diesen Zeitraum von einem öffentlichen Investmentfonds. Laut Peter Lynch war es so, dass jeder hundertste Amerikaner war damals in seinen Fonds investiert, auch mit kleinen Beträgen. Und das ist damit also ein herausragender Track Record. Wenn wir uns das mal anschauen, 100.000 Euro investiert über 13 Jahre, compounded durchschnittlich mit 29,2%. Dann bist du bei ungefähr 2,8 Millionen. Hier wird natürlich jetzt keine Steuer berücksichtigt, aber das zeigt mal, welche Vermögen möglich sind, wenn du mit einer solchen Rendite das Kapital compounden kannst. Oder wenn du zum Beispiel gar mit 250.000 Euro hier gestartet wärst oder das investierst und dann mit einer solchen Rendite compounden kannst, über 13 Jahre, 29,2%, dann bist du bei 7 Millionen Euro. Also wer eine solche Rendite erzielen kann, generell ab 15%, ab 20%, da landest du automatisch im Millionenbereich bei einem überschaubaren Zeitraum, weil dann halt der Zinseszinseffekt besonders aggressiv sich entfaltet. Was ganz interessant ist, man würde vielleicht jetzt denken, dass ein solcher Fonds mit einem solchen Track-Record, das ist wahrscheinlich irgendwie eine gerade Linie oder jedes Jahr erfolgreich. Und Peter Lynch hat gesagt, dass in diesem Zeitraum, da ist der Markt ungefähr 10-mal deutlich gefallen. Das hat er bei einem Interview gesagt. Und da hat er gesagt, dass der Fonds, mit dem er ja diese Rendite, diese herausragende Rendite erzielt hat, der Fonds ist in den Zeiträumen, wo der Markt, also der S&P 500 gefallen ist, von 77 bis 90, der war ja auch 1987 zum Beispiel dabei, der ist sein Fonds immer stärker gefallen. Also sein Fonds ist immer stärker gefallen gegenüber dem S&P 500 und am Ende hatte er aber eine exzellente Rendite, wenn eben Anleger auch tatsächlich in dem Fonds sitzen geblieben sind. Und was auch bemerkenswert ist, dass Peter Lynch dann auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Fondsmanager, das war 1990, da ist er dann in Rente gegangen im Alter von 46 Jahren, also hat sich sehr früh zurückgezogen, obwohl er ja diesen phänomenalen Track-Record dahinter sich hatte. Und das hat er auch mal erklärt in einem Interview oder mehrmals, dass sein Vater mit 46 gestorben ist. Und als er dann 46 war, da hat er sich halt auch die Frage gestellt, okay, wie geht's weiter mit dem Leben? Was bringt einem das Leben noch oder welche Möglichkeiten gibt es noch? Und da hat er dann gesagt, er will mehr Zeit mit seiner Familie und seinen Kindern verbringen. Und er war ja auch auf dem Höhepunkt und hat sich dann also zurückgezogen, wo im Endeffekt alles am besten war. Und er hatte auch viele Angebote für neue Fonds, alles abgelehnt. Also das war eigentlich auch eine interessante Entscheidung. Also eine Entscheidung damals dann für die Familie auf dem Höhepunkt im Endeffekt von seiner Karriere. Da hat er dann auch letztlich viel Geld liegen lassen. im Sinne von Geld, was er hätte als Fondsmanager verdienen können oder wenn er irgendwie neue Vehikel aufgelegt hat. Aber natürlich, wenn er privates Kapital in einer ähnlichen Weise weiter compounded hat, dann ist das natürlich sowieso schon etwas, wo man definitiv nicht noch einen weiteren Beruf benötigt, weil einfach, wenn du mal überlegst, wenn du mit 29% pro Jahr compounden kannst, über 30 Jahre und es sind immer Durchschnittsrenditen, was bedeutet, dass das ein Auf und Ab ist und im Durchschnitt hast du dann diese Rendite. Also es gibt natürlich auch große Rücksetzer, die dann in der Regel halt auch stärker sind gegenüber einem Markt, wenn du halt auf einzelne Themen setzt, so war es ja auch bei Lynch. Aber wenn du mit einer solchen Rendite compoundest über 30 Jahre, also 29% über 30 Jahre und mit 100.000 Euro startest, wir lassen Steuer mal außen vor oder sagen 29% ist die Nachsteuerrendite, dann landest du im Bereich von über 200 Millionen Euro. Also wer in diesem Bereich compounden kann, der wird irgendwann wahnsinnig vermögend. Und das ist halt etwas, wo dann der Zinseszinseffekt besonders aggressiv zuschlägt. Jetzt ist es also mal der Background. Peter Lynch also wird als erfolgreichster Fondsmanager angesehen von einem öffentlichen Investmentfonds, wo auch ein ganz normaler Amerikaner investieren konnte, wo die Rendite weit oberhalb der Marktrendite gelegen hat in dem Zeitraum von dem Investmentfonds. Und was ist jetzt der größte Anlagefehler von Peter Lynch, den er mehrfach als einen solchen benannt hat, dass er gesagt hat, das war der größte Fehler, den er gemacht hat? Da hat er Folgendes einmal gesagt zum größten Investmentfehler, und zwar folgendes Zitat Anfang: Mein größter Fehler war, dass ich meine Aktien immer viel zu früh verkauft habe. Zitat Ende. Das war der größte Investmentfehler in seiner Karriere von Peter Lynch, von einem Fondsmanager, der über 29% pro Jahr über diesen Zeitraum 77 bis 1990 erzielt hat. Wenn wir da mal reingehen, warum war das der größte Investmentfehler? Da ist natürlich eine triviale Asymmetrie, die wir haben bei Gewinnen im Portfolio und bei Verlusten im Portfolio. Und das ist das Thema, dass wir, wenn wir falsch liegen und wirklich warten würden bei einer einzelnen Aktie, bis die irgendwie ausgebucht wird, wir würden warten, bis die Firma pleite ist und dann wirklich erst im Endeffekt bei nahezu null verkaufen, können wir ja trotzdem nur 100% verlieren. Also wenn wir 10.000 investieren, wenn wir 20.000 investieren, wenn wir 50.000 investieren, wir können maximal diese Summe verlieren. Das ist natürlich völlig trivial, aber das ist natürlich eine wichtige Erkenntnis, weil auf der anderen Seite sieht es anders aus. Wenn wir richtig liegen, können wir aus 10.000 Euro auch 100.000 Euro machen, bei einem einzelnen Investment, wenn es halt eine Gesellschaft ist, die über ganz lange Zeit operativ compounden kann, in dem Sinne, dass die Umsätze immer weiter steigen, die Gewinne steigen, so Themen wie Walmart zum Beispiel oder andere Unternehmen, die halt lange Track-Records haben am Kapitalmarkt, weil die operativ so stark gewachsen sind über Jahrzehnte. Also wir können nur 100% verlieren bei einem Investment, aber wenn wir richtig liegen, können wir hunderte Prozent oder auch tausende Prozent mit einem einzelnen Wert machen, aber natürlich nur dann, wenn wir die Aktie nicht zu früh verkaufen. Also das ist natürlich klar, dass wenn du dann zu früh verkaufst und im Rückblick war das dann ein Thema, was weiter compounded hat, ist natürlich der Schaden in Anführungszeichen, der entgangene Gewinn, das kann dann der größte Anlagefehler sein, das kann dann der größte Verlust in Anführungszeichen sein im Portfolio, weil es halt sein kann, sagen wir 10.000 Euro, die Aktie verdoppelt sich auf 20.000 Euro, du verkaufst bei 20.000 Euro, einige Jahre später schaust du drauf und aus 10.000 Euro wären 500.000 Euro geworden, weil die Firma einfach immer weiter gewachsen ist und dann das auch die Marktkapitalisierung irgendwann reflektiert, weil die Börsenbewertung, die Kapitalisierung reflektiert halt auch den Unternehmenserfolg langfristig. Und dann kannst du dort einen Verlust in Anführungszeichen haben, einen entgangenen Gewinn, den du bei Fehlentscheidungen so gar nicht produzieren kannst im Endeffekt, außer du triffst natürlich nur Fehlentscheidungen. Und das ist der Hauptpunkt, warum er sicherlich zu dieser Einschätzung gekommen ist, weil er eben auch viele Themen richtig erkannt hat, viele Compounder richtig erkannt hat, aber dann zu früh verkauft hat. Aber was heißt zu früh? Was zu früh heißt, das wissen wir natürlich auch immer erst im Rückspiegel mit einer absoluten Sicherheit, Weil manchmal ist es ja auch richtig, Gewinne mitzunehmen. Aber eben, wenn du einen wirklichen Compounder verkaufst und der compoundet einfach weiter über Jahrzehnte, dann kann dir ein Millionenschaden in Anführungszeichen entstehen. Und genau das ist das, was er halt damit auch ausdrücken möchte. Und warum das so schwierig ist, hängt an verschiedenen Themen. Zum einen als Anleger, also als Privatanleger, auch als professioneller Anleger, da haben wir natürlich irgendwo einen Einstandspreis an der Börse als Referenz. Und wenn sich die Aktie relativ schnell verdoppelt von 10 auf 20 oder sogar von 10 auf 30, dann haben wir einfach psychologisch intuitiv das Gefühl, dass wenn das zum Beispiel passiert ist innerhalb von wenigen Wochen oder wenigen Monaten oder von einem Jahr, dass wir dann irgendwie doch jetzt mal Gewinne mitnehmen sollten. Weil wir haben in kurzer Zeit das Geld verdoppelt und bei 8% brauchst du 10 Jahre, dass sich das Kapital verdoppelt. Und wenn du jetzt ein Investment hast, was sich in 2-3 Monaten verdoppelt, dann ist ja irgendwie psychologisch absolut erstmal das Gefühl, okay, jetzt hier rauszugehen, das kann ja nicht falsch sein. Weil wir haben den Einstand als Referenz, das hat sich verdoppelt. Wir machen das in wenigen Monaten vielleicht, was man normal in 10 Jahren machen würde beim Markt, wenn der 8% im Durchschnitt pro Jahr über 10 Jahre compoundet, dann ist das Gefühl, okay, jetzt zu verkaufen, das ist eine clevere Entscheidung. Aber natürlich, unser Einstand ist letztlich völlig irrelevant. Weil es kann ja sein, du hast bei einer absoluten Panik gekauft im März 2020 irgendwie, dritte, vierte Märzwoche beim Corona-Crash. Dann hast du diesen Einstand als Referenz, dann geht die Aktie rauf und dann sagst du ja super, schnelle Gewinne, ich verkaufe. Ist übrigens einer der größten Probleme, wenn man irgendwie bei einer Panik kauft, weil dann hat man vielleicht, wenn es sich das schnell erholt, dann schnell Gewinne und dann steht man quasi vor diesen Gewinnen oder man schaut auf diese Gewinne und denkt irgendwie, ja Wahnsinn, jetzt habe ich in 3, 4, 5, 6, 8 Wochen, 2 Monate oder 3 Monaten, 4 Monaten habe ich jetzt diese Rendite gemacht, dann ist es noch schwieriger, dass man dann sagt, okay, Moment mal, der Einstand ist irrelevant. Die Frage ist ja einmal die langfristige Perspektive, also wenn du langfristig investiert bleiben kannst, das Geld nicht brauchst und natürlich bei einer einzelnen Sache, bei einem einzelnen Wert, inwieweit halt die Gesellschaft jetzt dasteht. Vielleicht war das eine Panikbewertung, die überhaupt nicht repräsentativ war. Die Aktie kann jetzt aber noch jahrelang oder jahrzehntelang im Trend weiter aufwerten und dann ist natürlich fatal, wenn man dann wegen diesen schnellen Gewinnen sagt, es zu verkaufen. Aber das ist unglaublich schwierig, dann nicht einfach auf den Verkaufsknopf zu drücken, weil wir psychologisch erstmal den Einstand als Referenz haben, aber da müssen wir uns entkoppeln. Die Frage ist halt bei einer einzelnen Aktie, was ist das Potenzial nach vorne? Und tendenziell, selbst wenn etwas relativ teuer ist, aber wenn es so ein Compounder ist, keine Ahnung, so wie Walmart zum Beispiel, wenn man da gesehen hat, okay, die können noch so viele Märkte aufmachen, langfristig gibt es noch so viele Chancen, dann ist es tendenziell besser, sogar auch daran festzuhalten, auch wenn das relativ teuer ist, weil das Timing so schwierig ist. Also wenn es so ein eindeutiger Compounder im Endeffekt ist. Aber das ist wahnsinnig schwierig. Aber das ist ein Faktor, warum das eben häufig, nicht nur bei Lynch, vielleicht der größte Investmentfehler ist. Generell auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, wenn wir fundamentale Veränderungen haben, also wenn irgendwelche neuen Themen aufkommen oder wenn sich die Präferenzen in der Gesellschaft fundamental verändern, das Einkaufsverhalten oder irgendwelche fundamentalen Themen sind, dann wird das oft von Anlegern nicht verstanden. Das hat Stanley Druckenmiller mal schön in einem Interview beschrieben, dass Investoren fundamentale Veränderungen nicht sofort begreifen. Also die brauchen dann, das heißt, es kann sein, dass es über Jahre noch weiterläuft, obwohl man vielleicht denkt, okay, jetzt hat die Aktie sich verdoppelt, das war's jetzt. Aber fundamentale Veränderungen werden in der Regel halt nicht kurzfristig eingepreist im Sinne von Tagen oder 1, 2, 3 Wochen, sondern Anleger brauchen länger, weil sie das erst begreifen müssen, was das eigentlich bedeutet. Und deswegen ist es auch dann schwierig, weil man denkt, okay, der große Gewinn, schnell einloggen. Aber wenn wir diese fundamentalen Änderungen haben, dann dauert es eine Zeit, bis das dann begriffen wird. Generell Gewinnmitnahme ist halt auch ganz klar das psychologische Thema Dopaminkick. Das ist auch etwas, wo auch professionelle Anleger sich nicht völlig freimachen können. Weil solange du die Gewinne nicht eingeloggt hast, hast du die Gewinne ja nicht 100% sicher. Weil natürlich, wenn morgen ein Bärenmarkt kommt, dann können große Gewinne auch mal temporär oder auch für Jahre wieder weg sein. Und deswegen das Gefühl, jetzt mal Gewinne eingeloggt zu haben, das wirst du auch kennen. Das fühlt sich erstmal klug an. Du fühlst dich erstmal smart. Du sagst, jetzt habe ich mit der Aktie 1.000 Euro verdient, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, was auch immer die Zahl ist. Du hast es verkauft und hast auf dem Konto. Das fühlt sich erstmal wahnsinnig gut an. Wir fühlen uns erstmal smart und klug. Vielleicht war das auch eine kluge Entscheidung. Aber es kann eben auch ein großer Investmentfehler natürlich dann gewesen sein, wenn es halt weiter compoundet, langfristig. Damit meine ich nicht, wenn jetzt irgendwie eine Manie ist oder irgendwie eine Aktie, die wahnsinnig überbewertet ist, dass man dann einfach sagt, immer blind daran festhalten, das nicht. Aber wenn eben operativ das weiter compoundet und man sagt, in 10, 20 Jahren wird die Firma mit einer großen Wahrscheinlichkeit viel besser dastehen, dann compoundet es halt weiter auch an der Börse. Im Schnitt halt. Natürlich kann es auch mal jahrelang schlecht laufen, was übrigens ja auch wieder die Schwierigkeit ist, weil angenommen, du hast eine Aktie, wo du 200% Gewinn hast, dann hast du ja Angst, die Gewinne zu verlieren. Zu verkaufen würde einen Dopaminkick auslösen. Du würdest dich an dem Tag gut fühlen. Vielleicht würdest du sogar irgendwas kaufen, würdest irgendwie eine Reise buchen oder was auch immer. Oder du sagst, ich habe das Geld ja jetzt im Endeffekt über die Börse verdient. Ich habe es jetzt eingeloggt, jetzt kann ich auch einen kleinen Teil davon ausgeben. Und wenn wir aber sagen, wir bleiben dabei, haben wir natürlich Angst, die Gewinne zu verlieren. Und wenn du sagst, du hast dein Investment 10.000 investiert, das geht auf 20.000, auf 30.000, auf 40.000, dann hast du Angst, dass diese Gewinne wieder weg sind. Und die Gewinne können schnell weg sein, weil bei einem Bärenmarkt fallen die meisten Aktien. Egal, ob die Firma operativ weniger Geld verdient, die Aktie fällt erstmal, weil es halt auch ein Sentiment-Thema ist. Also wir haben Angst, die Gewinne zu verlieren und kein Anstieg ist linear. Wenn du dir die ganz großen Vermögensentwicklungen anschaust, also wie ganz große Vermögen entstehen, dann ist es ja immer, weil irgendwie Produktivvermögen über Jahrzehnte compounded wird. Entweder privat, wenn du dir die reichsten Deutschen anschaust oder Leute, die ganz große Unternehmen haben, die irgendwann mal klein angefangen haben oder eine kleine Firma übernommen haben, eine ganz kleine Firma wie zum Beispiel bei Wirth, dann sind diese Vermögen ja entstanden, weil im Endeffekt halt die Firmen operativ über Jahrzehnte compounden, also immer mehr Gewinne, immer mehr Umsätze und dann halt auch der Firmenwert drauf geht. Aber das ist ja kein lineares Thema. Dazwischen gibt's ja auch Krisen. Und wenn die Firmen an den Börsen wären, würden die auch einbrechen zwischendurch, wenn sie privat sind und kein Geld brauchen oder keine Anleger neu oder kein Eigenkapital aufnehmen, dann ist es ja erstmal nicht so schlimm, wenn eine Krise kommt im Sinne von dem Firmenwert, weil dann sieht man's halt nicht. Aber kein Anstieg ist linear. Also wenn du sagst, aus 10.000 Euro würdest du an der Börse, weil du einen Compounder hast, der Jahrzehnte compounden kann, würdest du 200.000 zum Beispiel machen, dann ist es ja nicht, dass das 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, sondern es ist ja so, das springt rauf, dann geht's auch wieder deutlich runter. Vielleicht werden aus 10.000 mal 7.000, 6.000, 5.000, dann ein, zwei Jahre später 20.000. Und ganz langfristig folgt halt dann der Wert, den du hast, dem Unternehmenserfolg, weil diese 10.000 Euro, das reflektiert ja eine Anzahl an Aktien, wo du eingestiegen bist, zu einer bestimmten Bewertung. Und die Bewertung wird halt in 10 Jahren, in 15, 20 Jahren viel höher sein, wenn der Unternehmenserfolg viel größer ist. Vorausgesetzt natürlich, man hat nicht irgendwie ganz aktionärsfeindliche Themen, dass man völlig verwässert wird als Aktionär. Oder gibt es schon ein paar Themen, wie man auch als Aktionär dann nicht an dem Erfolg teilhaben kann, obwohl es den Erfolg gibt, weil er eben abgeschöpft wird. Aber grundsätzlich folgt halt die Aktie dann dem Unternehmenserfolg. Also kein Anstieg ist linear. Es ist wahnsinnig schwierig, daran festzuhalten. Das geht letztlich nur, wenn du auf der einen Seite psychologisch Nerven aus Stahl hast. Du darfst dich nicht zu stark mit dem Betrag identifizieren. Habe ich ja auch schon öfters mal im Podcast gesagt. Wenn du dich zu stark mit dem Betrag identifizierst, dann wirst du dich wahnsinnig schlecht fühlen, wenn die Kurse runtergehen. Und das wird aber immer mal passieren, weil der Kurs steigt ja nicht jeden Tag. Also du verlierst immer auch wieder Gewinne und dann wirst du dich schlecht fühlen, wirst du irgendwann Angst bekommen. Also du musst erstmal Nerven aus Stahl haben. Das gilt auch für ein ETF im Übrigen, wenn du das langfristig auf Jahrzehnte machen möchtest. Nerven aus Stahl. Und dann natürlich auch, dass du halt weißt, in was du investiert bist. Das ist ganz wichtig, weil nur dann kannst du daran festhalten. Also du musst wissen, was du gekauft hast. Wenn du jetzt ein ETF-Portfolio hast, musst du wissen, was ist in den ETFs drin, auf was setzt du dort langfristig. Das musst du wissen, ansonsten bekommst du irgendwann Angst oder änderst wieder deine Meinung. Also du brauchst hier im Endeffekt die Fähigkeit, das beurteilen zu können. Aus diesem Grund mache ich demnächst auch, das wird im Oktober 26 starten, eine Serie, eine Veranstaltungsreihe zum Thema Unternehmensbewertung. Das ist wichtig für Börsenentscheidungen, aber auch ansonsten geht es oft bei Unternehmen natürlich um die Bewertung, wenn irgendwie Gesellschafter ausbezahlt werden soll. Also das Thema der Unternehmensbewertung, was ist eine Firma wert, ist ganz, ganz wichtig, nicht nur an der Börse, aber das ist natürlich der Fokus. Wenn dich das Thema interessiert, Unternehmensbewertung, diese Veranstaltungsreihe, auch dann empfehle ich dir, was ich am Eingang, also eingangs gesagt hatte, den Newsletter, weil da verweise ich auf das Thema, da kannst du dann auch sehen, wo du es buchen kannst und so weiter. Also da einfach unter geldbildung.de eintragen. Also, der größte Fehler von Peter Lynch, obwohl der mit dieser Rendite compounded hat, war, dass er immer viel zu früh verkauft hat. Und aus meiner Sicht ist das der Fehler, was bei ganz vielen Anlegern der größte Fehler ist. Es ist nicht das Thema der Verluste. Wenn du in Summe ganz gute Entscheidungen triffst, dann kannst du auch viele Fehlentscheidungen dabei haben. Also du kannst wirklich von 10 Anlagen, können mehrere Anlagen auch sich nicht so toll entwickeln. Und trotzdem kannst du phänomenal am Ende dein Vermögen steigern, wenn du eben dann auch einige Gewinner hast, die du auch atmen lässt. Also du musst die Gewinner atmen lassen. Wenn du immer nach 10% Gewinn verkaufst, nach 20% Gewinn verkaufst, dann wird es deine Rendite in einem Ausmaß belasten, was du wahrscheinlich völlig unterschätzt. Weil eben 1, 2, 3 richtige Themen, die pushen die Rendite. Und das ist auch etwas, was bei allen Portfolios letztlich so ist, dass eben wenige Themen die Rendite pushen. Das ist auch auf Indexebene so. Auf Indexebene pushen wenige Themen die Rendite. Und wir haben jetzt eine Konzentrierung, weil wenige Themen die Rendite gepusht haben auf Indexebene. Das hast du auch bei privaten Portfolios. Das ist genau das Gleiche. Das hast du bei der Forbes-Liste. Bei der Forbes-Liste, wenige Themen haben die Rendite gepusht. Also warum sind Leute auf der Forbes-Liste? Weil sie ein Thema hatten, mit dem sie recht hatten. Und da Jahrzehnte dabei geblieben sind, das Unternehmen aufgebaut haben. Deswegen sind sie auf der Forbes-Liste. Nicht, weil sie 3000 Mal richtig gelegen sind. Und sie werden auch viele Fehlentscheidungen sonst noch gemacht haben, wie jeder. Und am Ende ist dann jemand zum Beispiel sehr vermögend über die Börse oder unternehmerisch geworden, weil er einmal, zweimal, dreimal an der Börse, viermal, fünfmal, sechsmal, also wenige Male recht gehabt hat, aber dann auch das Atmen hat lassen. Das ist ganz wichtig, dass du nicht diesen schnellen Dopamin-Kick suchst. Deswegen bin ich auch kein Fan von Trading, weil du dort ja das automatisch immer machst, dass du diesen Dopamin-Kick dir holst. Und die wirkliche Rendite machst du aber, wenn du das atmen lässt. Also wenn du den Markt mal wirklich über Jahre atmen lässt, wenn du eine Aktie atmen lässt und nicht, wenn du sagst, die 10%, die 20%, die 30%, da ist doch noch keiner ärmer geworden von Gewinnmitnahme. Letztlich macht das nicht so viel Sinn, weil du eben dort versteckte Kosten hast, die am Ende die größten Kosten überhaupt sein können bei der Geldanlage. Deswegen sagt ja jemand wie Peter Lynch, dass das der größte Fehler war, dass er seine Aktien viel zu früh verkauft hat. Natürlich wird das immer vorkommen. Niemand wird es perfekt timen, weil es ist ja auch in nicht wenigen Fällen so, dass es besser ist, mal Gewinne mitzunehmen, zu reduzieren, auch ganz zu verkaufen, wenn der Investment Case nicht mehr intakt ist. Aber du brauchst also hier wirklich eine möglichst gute Urteilsfähigkeit, dass du in Summe immer ein bisschen bessere Entscheidungen treffen kannst, dass du dann auf dein Leben gesehen, wenn du dann mit 60, 70, 80, 90 zurückschaust, dass du halt einige Themen hast atmen lassen. Und das passiert in anderen Anlageklassen natürlich, dass zum Beispiel jemand einmal eine Wohnung in München gekauft hat, einmal ein Haus gebaut hat. Eine Entscheidung, die dann die finanzielle Lage der Familie signifikant verändert hat. Aber weil eben die Entscheidung getroffen wurde und weil man dann das hat atmen lassen und nicht, weil man gesagt hat, im zweiten Jahr 1975 oder wann auch immer in München, die Preise sind jetzt gut raufgegangen oder der Nachbar bietet mir 10% mehr, ich mache schnell Kasse. Das Vermögen ist ja entstanden, wenn du das halt dann gehalten hast über Jahrzehnte. Also 1, 2, 3, 4, 5 Entscheidungen und die atmen lassen. Und du kannst auch viele Fehlentscheidungen treffen. Jeder trifft Fehlentscheidungen. Die Fehlentscheidungen dürfen halt nicht dich alles kosten. Also du musst weiter immer handlungsfähig bleiben. Also dass, wenn du Fehlentscheidungen triffst, dass du halt nicht zu viel Kapital verlierst. Das ist im wirtschaftlichen Kontext wichtig. Aber Fehlentscheidungen auszuschließen macht überhaupt keinen Sinn, weil das wirst du immer auch haben. Auch beim passiven Investieren in Anführungszeichen ist ja auch die Frage, wie definiert man das passive Investieren, weil du hast auch irgendwelche Indexanbieter, die sagen, was kommt rein, was fliegt raus, wann kaufst du etc. Also du hast ja auch viele aktive Entscheidungen beim in Anführungszeichen passiven Investieren. Aber das ist halt wichtig, dass man diese Sachen berücksichtigt, damit du dann am Ende halt bessere Entscheidungen treffen kannst. Aber trotzdem wirst du auch mal Sachen zu früh verkaufen oder Sachen, die du hättest verkaufen sollen. Es geht nur darum, dass man ein bisschen besser wird. Und wenn du dann einige wenige Sachen hast, wo du das Atmen zulassen kannst, dann kann es sein, dass du halt dann im wahrsten Sinne des Wortes halt saniert bist. Und das war heute mal das Thema über dieses Zitat, über diese Aussage von Peter Lynch. Und jetzt möchte ich die Folge heute beenden. Und zwar mit einem Zitat von Geldbildung. Und das Zitat drückt ein bisschen das aus, dass das eben eines der wichtigsten Themen ist, das durchzuhalten, die Gewinne, aber dass es eben sehr, sehr schwierig ist. Und zwar ende ich die Folge heute mit dem folgenden Zitat. Gewinne auszuhalten ist die Königsdisziplin des Investierens.